jetzt.
Ich möchte noch einmal ganz kurz wiederholen, was wir bisher behandelt und gelernt haben. Wir haben gesehen, dass es Aussagen in der Bibel gibt, die scheinbar widersprüchlich sind. Was zum Beispiel die Frage des Heils angeht. Wenn Jesus sagt, wer nicht in mir bleibt, der wird rausgeschnitten, weggeworfen ins Feuer. Und Paulus sagt, ich bin überzeugt, dass nichts mich scheiden kann von der Liebe Christi. Wir haben also manchmal in der Bibel Aussagen, die scheinbar gegensätzlich sind. Und wir haben das als provokativen Einstieg benutzt, um uns ein Problem zu verdeutlichen. Wir haben dann gesehen, dass Gott mit verschiedenen Personengruppen sehr unterschiedlich handelt, nicht alles über einen Kamm schert. Gott ist ein perfekter Jurist und die Bibel ist aufgebaut nach einem perfekten juristischen System. Die sogenannten Heilzeiten, Haushalten, Bundesschlüsse, das müssen wir einfach wissen. Wird in den meisten Gemeinden überhaupt nicht gelehrt. Und wir haben gelernt, dass Gott mit den Heidenvölkern insgesamt, mit den Nationen, völlig anders handelt als mit dem Volk Israel, ganz speziell. Und dass er auch mit der Gemeinde völlig anders handelt und umgeht wie mit dem Volk Israel. Und das müssen wir einfach wissen. Welche Teile der Schrift richten sich an bestimmte Personengruppen? Wann redet Gott was zu wem? Ist eine ganz wichtige Frage. Und das können wir nicht einfach durcheinander werfen. Dann haben wir gesehen, dass Gott nicht nur mit drei Personengruppen, Personenkörperschaften, würden wir im modernen juristischen Deutsch sagen, wie Nationen, Israel, Gemeinde handelt, sondern dass die gesamte Heilsgeschichte auch eingeteilt ist in sieben ganz klar ablesbare Abschnitte, sogenannte Heilszeiten, wie wir sie nennen, die ökonomische Einteilung der Heilsgeschichte, die Zeit der Unschuld vor dem Sündenfall, die Zeit des Gewissens vor der Sintflut, die Einsetzung menschlicher Autorität und Obrigkeit nach der Sintflut, die Zeit der Verheißung, die begann mit den Erzvätern, mit den Stammvätern Israels, die Zeit des Gesetzes, die wir gestern Abend noch behandelt haben, die am Sinai begann, in Christus endete. Und heute wollen wir uns noch mit den beiden letzten Heilzeitabschnitten beschäftigen, die Zeit der Gemeinde des neuen Bundes und die Zeit des Königreiches, die Vollerfüllung des sogenannten neuen Bundes, der im AT verheißen war. Und wenn wir jetzt bedenken, wir haben ja diese Grafik gesehen, dass im Laufe der Heilsgeschichte von der Schöpfung an die ersten Teile der Bibel immer weiter aufgeschrieben wurden, bis zu den Briefen der Apostel in der Zeit der Gemeinde, ist doch ganz klar, dass sich die unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten, wie Gott mit bestimmten Personengruppen handelte, in der Entwicklung der Heiligen Schriften niederschlug. Das ist doch ganz klar. Und dieses System, das wollen wir versuchen zu verstehen und kommen eben jetzt zu der sechsten Heilzeit, die Zeit der Gemeinde. Und ich habe bewusst es so überschrieben, die Zeit des neuen Bundes. Und auch hier müssen wir, was die Gemeinde angeht, erstmal lernen, die alttestamentlichen Grundlagen zu verstehen, auf denen die Gemeinde Gottes des neuen Bundes, des Neuen Testamentes entstanden ist. Ich gebrauche den Begriff Neues oder Altes Testament nicht gerne, weil es ist ein irreführender Begriff. Es geht nicht um eine Erbschaft, sondern es geht um Rechtsverhältnisse, um Vertragsverhältnisse. Und da ist der Begriff Bund oder Bundesschluss viel besser als Altes und Neues Testament. Wir fangen jetzt an mit dem 5. Buch Mose, Kapitel 31, Vers 16. 5. Buch Mose, Kapitel 31, den Vers 16. Wir haben gestern bei dem Volk Israel gesehen, wenn ich auch das noch einmal kurz wiederhole, Gott schloss mit Israel am Sinai den Bund des mosaischen Gesetzes. Dieser Bund war ein Bund auf Gegenseitigkeit. Und Gott hatte dem Volk gesagt, wenn ihr in meinem Gesetz bleibt, wenn ihr mir treu bleibt und den Bund einhaltet, so, dann mache ich euch zur führenden Nation auf Erden. Ihr sollt das Königreich Gottes auf Erden repräsentieren. Der Bund vom Gesetz, der Bund des Gesetzes vom Sinai ist ein Bund auf Gegenseitigkeit. Es ist ein knallharter Bund, wo Gott sagte, wenn ihr das einhaltet, dann werde ich das und das tun. Und wenn ihr den Bund brecht und nicht einhaltet, verstoße ich euch von meinem Angesicht, dass nur ein kleiner Überrest von Israel übrig bleibt. Und wir haben auch die Segnungen, die Flüche gesehen, drittes und fünftes Buch Mose, wo Gott ganz klar festlegte, wenn ihr das Gesetz haltet, werden folgende Segnungen auf euch kommen und die listete er auf. Und wenn ihr das Gesetz nicht einhaltet, werden folgende Flüche über euch kommen und er listete das durch Mose ganz klar auf. Und das ist die Tragik der Geschichte des erwählten Volkes des alten Bundes. Und jetzt steigen wir bei diesen Gedankengängen ein, 5. Buch Mose, Kapitel 31, Vers 16. Der Herr sprach zu Mose, siehe, du wirst zu deinen Vätern dich legen, und dieses Volk wird aufstehen und fremden Göttern des Landes nachhuren, in dessen Mitte es hineinkommt. Und es wird mich verlassen und meinen Bund brechen, den ich mit ihnen gemacht habe. Also kurz nachdem Gott den alten Bund des Gesetzes mit Israel geschlossen hatte und Israel großmundig getönt hatte, ja, wir halten das. Und nachdem der Bund rechtsgültig geworden war durch die Verwendung des Blutes des Bundesopfers, sagte Gott schon bald zu Mose, ich weiß, dass sie den Bund nicht halten werden. Wenn ihr jetzt in das Land kommt, dann werden sie anderen Götzen nachhuren. Und das Einlassen sich auf andere Götzen ist geistliche Hurerei im Sinne des Alten Testamentes. Und Gott wusste, wenn Israel in das Land der Verheißung kommt, dann werden sie mich verlassen. Gott wusste, sie werden sich dann anderen Göttern zuwenden und ihnen dienen und damit den mosaischen Bund brechen. Und während der gesamten Geschichte Israels, sagten wir gestern schon, war das die Tragik, dass nur immer ein kleiner Teil, ein kleiner Überrest, wie Jesaja es später formulierte, ein kleiner Teil Israels war dem Bund treu und der Großteil des Volkes hat den Bund gebrochen bis heute in die Gegenwart. Und das ist die Tragik Israels, sodass alle bitteren Flüche, die im Buch Mose vorhergesagt wurden, tatsächlich über Israel gekommen sind im Laufe der gesamten Geschichte. Der Großteil des Volkes brach also ständig den Bund bis in die Gegenwart. Und das wusste eben Gott und darum wusste er auch eins, ich muss etwas tun in der Zukunft. Ich will einen neuen, einen besseren Bund einrichten und stiften. Und während der Zeit des alten Bundes, als das Volk Israel also ständig das Gesetz brach und Gott sich dessen auch im Klaren war, plante Gott für die Zukunft die Einrichtung eines neuen Vertragsverhältnisses auf völlig neuen Rechtsgrundlagen, den sogenannten Neuen Bund. Und diese Verheißungen eines neuen Bundes, der nach dem mosaischen unvollkommenen Bund eingesetzt werden sollte, als ein viel besseres Rechtsverhältnis auf viel besseren Heilsgrundlagen, das sollte später die Grundlage werden, für die jüdisch-messianische Gemeinde, die Pfingsten gegründet wurde. Wir brauchen jetzt diese beiden Stellen. Streicht sie euch an, Jeremia 31, Ezekiel 36, das sind Stellen wie auch der Bundesschluss am Sinai, die Weissagungen an Abraham. Diese Stellen müssen wir kennen, weil es Schlüsselstellen sind zum Verständnis der Heilsgeschichte der gesamten Heiligen Schrift. Und so schlagen wir jetzt auf Jeremia 31 und ich möchte ab Vers 31 lesen, eine gute Eselsbrücke kann man sich so gut merken, Jeremia 31, 31. Die Verheißung eines künftigen neuen Bundes. Und da sagte Gott Folgendes. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tage, als ich sie an der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen. obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Inneres hineinlegen, es auf ihre Herzen schreiben, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen dann wirklich mein Volk sein. Es wird dann keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, hey, erkenne doch endlich den Herrn. Sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünden nie mehr gedenken. Jeremia lebte ja in der Zeit des Untergangs. Die babylonischen Truppen belagerten dreimal Jerusalem. Es kam zu der vorhergesagten Katastrophe, dass Gott gesagt hatte, weil ihr ständig meinen Bund brecht, werde ich fremde Armeen in euer Land holen. Ich werde die Babylonier kommen lassen, die werden euch deportieren, die werden Stadt und Tempel zerstören. Und Jeremia, er hatte es verheißen, andere Propheten schon vor ihm. Er war der Zeuge des Untergangs, er lebte teilweise in der 2-3 Jahre belagerten Stadt unter fürchterlichen Verhältnissen. Und ich sagte ja gestern schon, Gott hatte gesagt, ihr werdet sogar die Geburt, die zwischen euren Beinen hervorgeht, und eure Nachgeburt werdet ihr braten und essen in der Zeit der Not. Es war also auch schlimm, was Jeremia erleben musste. Und Jeremia, der den Untergang unter anderem vorhergesagt hatte, der ihn als Zeitzeuge miterlebte, in dieser fürchterlichen Situation, da weissagte Gott durch Jeremia, in der Zukunft werde ich etwas Besseres schaffen, etwas Größeres, ich will einen neuen Bund schaffen. Und Jeremia beschrieb auch diese Wesensandersartigkeit dieses neuen Bundes, und wir gehen die Verse noch einmal durch, da sagt er, es kommen Tage, da werde ich mit dem Hause Juda, mit dem Südreich und mit dem Hause Israel, dem abgefallenen Nordreich, das schon 120 Jahre vorher durch die Assyrer deportiert worden war, werde ich einen neuen Bund schließen. Und der Bund, den ich dann mit euch schließe, das ist ein besserer Bund. Das ist nicht wie der mosaische Bund, als ich eure Väter an der Hand nahm, sie aus Ägypten herausführte, zum Sinai führte, den Bund mit ihnen schloss und mein Gesetz in Schrifttafeln gab oder auf Buchrollen geschrieben. Nein, es wird ein Bund einer ganz anderen Art sein. Vers 33. Ich werde dann mein Gesetz nicht mehr auf Pergament schreiben, außerhalb ihres Körpers. Ich werde das Gesetz in ihre Herzen hineinschreiben. Ich werde es in ihr Innerstes hineingeben, dass sie es verinnerlichen und wirklich mit Freude tun. Sie sollen innerlich erneuert werden. Und wenn das der Fall wird, dann werde ich wirklich dauerhaft Israels Gott sein. Und dann wird Israel dauerhaft mein Volk sein. Dann ist es gar nicht mehr notwendig, dass jemand seinen Nachbarn, sein Familienmitglied ermahnt, hör mal, erkenne den Herrn, diene ihm. Hör doch mal, was er im Gesetz geschrieben hat. Nein, es wird wie selbstverständlich sein, dass alle aus dem Volk Israel, wenn dieser neue Bund kommt und verwirklicht wird, gerne mit Freuden in meinen Gesetzen leben. Ja, und dann wird der Höhepunkt sein, ihre Missetaten und all ihre Gesetzesübertretungen aus der Zeit des vorherigen Bundes, ihres persönlichen Lebens, alle werden so ausgelöscht, dass ich als Gott mich gar nicht mehr dran erinnern kann. Und ich will mich nicht mehr dran erinnern, weil die Sünde für immer ausgelöscht sein wird. Und ich werde ihrer Sünde nie mehr gedenken und ihnen alle ihre Gesetzesübertretungen und Missetaten vergeben. So verhieß also Gott unter anderem durch Jeremia eines Tages die Aufrichtung eines neuen Vertragsverhältnisses mit Israel auf besseren Heilsgrundlagen, ein Vertragsverhältnis, das zur wirklichen Vollkommenheit und Unauflöslichkeit des Heils führen würde. Eine wichtige Parallele, Hesekiel 36, Jeremia 31, Hesekiel 36, kann man sich einprägen. Auch diese Stellen solltet ihr euch anstreichen, weil es wichtige Schlüsselstellen sind zum Verständnis dessen, was auch später Pfingsten geschehen würde. Ezekiel 36, ich lese ab Vers 26. Wichtig ist jetzt, den Kontext zu wissen. Ezekiel weissagte über die künftige Rückführung Israels in das Land der Väter am Ende der Zeit. Wenn er Israel aus den Heidenvölkern sammeln würde, wenn sie wieder im Land angesiedelt werden würden als komplettes Volk, für diese Zeit gilt eigentlich diese Verheißung. Und da sagte Hesekiel, dass in dieser Zeit eine völlige innere Erneuerung des Volkes zustande kommen würde. Und das ist wichtig, um jetzt diese Aussagen auch zu verstehen. 31, 26. Ich will euch ein neues, ich lese, Entschuldigung, von 25. Ich will reines Wasser über euch springen. Ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein weiches, fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und dann sollt ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Und ich will euch befreien von allen euren Unreinigkeiten. Und dann die ganzen Segnungen, wie Mose gesagt hat, ich werde Most schenken, ich werde Ernten geben, ich werde euch ein fruchtbares Land geben. Zu der Zeit, Vers 24 macht es deutlich, wenn ich euch eines Tages aus den Heidenvölkern herausführe. Also Gott sagte durch die Propheten des alten Bundes, ich werde einen neuen Bund schaffen, auf neuen Rechtsgrundlagen und Heilsgrundlagen. Und gleichzeitig, wenn dieser Bund verwirklicht wird, kommt es zu einer umfassenden Erneuerung des gesamten Volkes, indem Gott dem gesamten Volk geschlossen ein neues Herz gibt. Gott wird seinen Geist gesamt auf sein gesamtes Volk ausgießen und er wird sie so innerlich verändern, dass sie gerne in den Rechtsbestimmungen des mosaischen Gesetzes leben. Und dann werden sie wieder im Lande der Väter wohnen. Dann wird wirklich Gott wieder unter seinem Volk in der Schechina, in der Wolke der Herrlichkeit gegenwärtig sein. Dann wird Israel wirklich mit ganzem Herzen Gott sein. Und auch hier die Verheißung, wenn der Geist über euch kommt, wird es sein wie ein frisches Wasser. Ich werde euch durch den Geist reinigen, dass eure Herzen rein sind. Von all den Unreinigkeiten an euch und in euch will ich euch reinigen. Auch das müssen wir wieder ein bisschen alttestamentlich verstehen. Alle Körperausflüsse, egal welcher Art, bei den Menschen, Männern und Frauen, sind unrein. Und wenn man im Alten Testament Körperausscheidungen hatte, durfte man nicht in den Tempel gehen, um anzubeten. Man brauchte gewisse Reinigungsrituale. Und so war der Jude aufgrund seines Schwitzens, aufgrund seiner Körperausflüsse ständig unrein. Aber er war auch innerlich unrein, weil er sich ständig durch Gesetzesübertretungen verunreinigte. Und so sagte Gott, ich werde euch durch und durch innerlich und äußerlich reinigen, dass das Verhältnis zwischen euch und mir völlig ungetrübt ist. Jetzt brauchen wir noch eine ergänzende Weissagung aus dem Propheten Joel, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel. Die könntet ihr euch auch anstreichen, weil die Stelle nämlich sehr gerne benutzt wird, um zu beweisen, in Anführungsstrichen, dass angeblich in der Endzeit eine große Erweckung kommen soll, dass wieder Verhältnisse kommen wie in der Urgemeinde. Und das finden wir sehr stark in einer gewissen neognostischen Bewegung, die wir heute auch in christlichen Kreisen weit verbreitet finden. Begriff Pfingstbewegung und charismatische Bewegung, die stützen sich vielfach auf die Aussage von Joel. Und da wird in Joel Kapitel 3 Folgendes gesagt, Vers 1. Nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und auch über meine Knechte und über meine Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und dann beschreibt Joel im Text Zusammenhang verschiedene Katastrophen, die in diesen Zusammenhang kommen würden. Und Joel ist ein Prophet, der in allen vier Kapiteln von einer fürchterlichen militärischen Katastrophe, von einer militärischen Überflutung des Nahen Ostens und Israels durch sämtliche Armeen der NATO und der Vereinten Nationen spricht. Zu einer totalen Verwüstung in Israel wird es kommen, und am Höhepunkt dieser Katastrophe, der großen Trübsal, wird sich die Herrlichkeit offenbaren und Christus kommt, sein Volk zu retten. Es wird also in der letzten Zeit, am Ende der Heilsgeschichte und des Heilshandelns Gottes mit Israel, wird das passieren, was Joel hier voraussagte. Ich sagte ja schon gestern, ich war als junger Christ, weil ich lehrmäßig nicht sonderlich gefestigt war in der Bibel, sehr offen für charismatisches Gedankengut. Und ich las einmal in einer Zeitschrift Charisma vom Jesuszentrum Düsseldorf eine Auslegung über Joel, diese ersten zwei Verse. Und ich war so begeistert und ich habe gedacht, Herr, gib mir die Salbung des Heiligen Geistes. Ich möchte sowas erleben, ich möchte auch prophetisch reden können, in Zungen reden. Und ich kann euch nur sagen, aus eigener Erfahrung, man kann so etwas erfahren. Das ist eine Technik aus allen spirituellen Systemen der Welt. Bete intensiv, konzentriere dich, singe ständig Mantras, auch in charismatischen Liedern ist das angesetzt so. Bewege dich rhythmisch und dann kommt man automatisch in einen Zustand des Trance. Der Trance, das funktioniert. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich habe einmal samstags sehr lange intensiv gebetet, gekniet in meinem Zimmer und fiel auf einmal um und ein unvorstellbares Rauschgefühl kam über mich, das ich bis dahin nicht erlebt hatte. Und ich war davon überzeugt, ich habe die Salbung des Heiligen Geistes empfangen, habe das auch so weitergegeben. Und dann später im Laufe der Zeit, als ich lernte, dogmatisch klarer zu denken, als Gott uns auf eine gute, fundamentale Bibelschule führte, begann ich das in Frage zu stellen. Als ich dann begann, mich mit Esoterik im Dienste meines Evangelisten, mit Okkultismus, mit anderen Religionen zu beschäftigen, stieß ich immer wieder darauf, dass derartige Phänomene tatsächlich in allen religiösen Systemen der Welt, auch bei der Freimaurerei, in der Esoterik zu finden sind. Und liebe, gutgläubende, charismatische Geschwister, die ich genauso lieb habe wie Fundamentale, wir sind ja alle ein Leib in Christus, die nehmen das einfach so hin, wenn sie solche Erfahrungen machen, Toronto-Segen und Ähnliches, und meinen, es ist der Heilige Geist. Wenn es gut geht, ist es nur psychisch, ausgelöst durch Hormonausschüttungen, Rauschzustände. Aber wenn ich in so einem Rauschzustand bin, dann ist die Grenze zum Okkulten sehr dünn. Und da kann es durchaus sein, dass wir unbewusst von Mächten außerhalb unseres Lebens beeinflusst werden. Und wenn wir das immer weitermachen, gewinnen die immer mehr Kontrolle über unser Leben. Aber das sind Phänomene, die kennt man in allen religiösen Systemen der Welt. Und ich war damals auch sehr anfällig, weil ich einfach keine Grundlagen hatte und ich begriff nicht. Als damals diese Stelle in der Zeitschrift Charisma so behandelt wurde, dass die vollständig aus dem Kontext herausgegriffen war. Es ging nämlich hier nicht um die Erweckung der Gemeinde am Ende der Zeit, die Wiederherstellung der Urgemeinde. Es sind Weissagungen, die Israel betreffen. Und auch Joel sagte, am Ende der Zeit, im Zusammenhang dieses neuen Bundes, werde ich meinen Geist auf meine Knechte, auf mein Volk ausgießen. Nicht auf die Amerikaner und auf die Russen, sondern auf mein Volk. Dann werden eure Frauen, eure Knechte, eure Mägde, die Großen, die Kleinen, ihr werdet ein Volk von weissagenden Propheten sein. Und da bin ich mal gespannt, was während der Zeit des Königreiches möglicherweise sogar an Weissagungen noch angeschlossen wird. Da sind wir mal gespannt. Aber das sehen wir dann vom Himmel aus. Da sind wir ja als Gemeinde im Millennium nicht auf der Erde leibhaftig dabei. Gott verhieß also auch durch den Propheten Joel eine allgemeine Ausgießung des Geistes Gottes über alle Glieder des Volkes Israel, verbunden mit Weissagungen und Träumen und Visionen. Und diese neue Zeit sollte für die Endzeit kommen. Der neue Bund sollte also verbunden sein mit allgemeinen Geistesausgießungen, einer inneren Erneuerung des Volkes. Und diese Aussagen galten der Gemeinde, nein, sie galten Israel. Wir gehen jetzt einmal in den Hebräerbrief. Ein jüdischer Verfasser schreibt an jüdische Empfänger, messianische Juden, Hebräer Kapitel 9, und wir lesen die Verse 11 bis 12. Hebräer Kapitel 9, die Verse 11 bis 12. Und auch da wird juristisch ganz klar argumentiert, und der Verfasser schreibt also ab Vers 11, als aber Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, Stiftshütte, das nicht mit Händen gemacht ist, wie die Stiftshütte in der Wüste, das heißt eine Stiftshütte, ein Heiligtum, das nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige, unauflöslich bleibende Erlösung erlangt. Auch der Hebräerbrief schreibt an keiner Stelle davon, dass ein Christ wieder verloren gehen kann oder dass das Heil wieder auflösbar ist. Solche Stellen zeigen ganz klar, dass auch der Verfasser des Hebräerbriefes, auch bei der schwierigen Übersetzung von Hebräer Kapitel 6, wir haben das gestern schon behandelt, sehr schlecht übersetzt in deutschen Bibelübersetzungen, auch der Hebräerbrief vertritt eindeutig eine unauflösliche Erlösung. Und wir lesen die Verse 14 bis 15. 14 bis 15. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr jetzt dem lebendigen Gott dienen, das heißt kultisch nahen dürft überhaupt. Und darum ist er auch, Vers 15, der Mittler eines neuen Bundes oder des neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist zur Erlösung, unter den von dem ersten Bund begangenen Übertretungen, die Berufenen, also zunächst nur Israel, das verheißene himmlische Erbe erlangen. Und in Vers 18, daher wurde ja auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht. Ich versuche es nochmal darzustellen, schauspielerisch, was geschah. Der Verfasser des Hebräerbriefes sagt Folgendes. Der hohe Priester des alten Bundes musste einmal im Jahr zu Yom Kippur in das Allerheiligste, sonst durfte niemand hinter den Vorhang. Und er musste mit dem Opfer des Yom Kippur, des großen Versöhnungstages, hinter den Vorhang treten, vor die Stiftshütte, in die Gegenwart der Wolke der Herrlichkeit. Und jeder Sterbliche wäre sofort tot umgefallen, man durfte nicht mal den Vorhang in der Stiftshütte berühren. Er nahm ihn auseinander und sprengte dann das Blut des Versöhnungsopfers auf den Sühnedeckel der Stiftshütte, und der Sühnedeckel bedeckte das Gesetz Mose, das darin geschrieben war, mit all den Forderungen, wer es nicht hält, ist des Todes. Und das Blut bedeckt nun den Sühnedeckel, dann geht er wieder raus, bringt erst ein Opfer für sich dar, später ein Opfer für das Volk. Er braucht erst ein Opfer für sich, weil er selbstsündig war. Dann ging er raus zu dem Volk, das draußen während dieser ganzen Stunden wartete, machte er das Eingangstor auf und verkündigte dem Volk, das Heil ist vollzogen für ein Jahr bis zum nächsten großen Versöhnungstag, Yom Kippur. Und der Verfasser des Hebräerbriefes erklärt, dass Jesus einmal kein Opfer für sich selbst nötig hatte, weil er ohne Sünde war, dass er aber in das Allerheiligste eines himmlischen Heiligtums einging. Ich sage jetzt mal was Provokantes. Das Kreuz und die Erlösung, das Blutvergießen am Kreuz war nicht genug für die Erlösung. Das provoziert euch jetzt, nicht wahr? Das Kreuz war nicht genug. Wir müssen immer etwas im Zusammenhang sehen. Der Opferaltar, Blutvergießen auf dem Holz, das Kreuz, dann die Auferstehung Jesu von den Toten, und das alles hatte noch nichts bewirkt. Da war nur das Opfer dargebracht. Aber was dann das Heil bewirkte und rechtsgültig machte und damit auch den neuen Bund rechtsgültig machte, war die Darbringung des vergossenen Blutes durch den wahren Hohenpriester vor dem Thron seines Vaters im himmlischen Heiligtum. Versteht ihr das? Deshalb diese provokante Formulierung, die ich jetzt mal bewusst benutze: Das Kreuz allein brachte es noch nicht. Aber dass Christus dann mit seinem auf der Erde vergossenen Blut im Geist bei der Himmelfahrt hineintrat hinter den Vorhang, genau so argumentiert der Verfasser des Hebräerbriefes als Jude. Er ging an das Allerheiligste, sprengte sein persönliches Blut aus: Vater, ich bin das Opfer gewesen. Vater, ich bin der hohe Priester zugleich. Und ich zeige dir jetzt das Blut, ich sprenge es aus. Und Gott, der heilig ist, wer das Gesetz bricht, ist des Todes, sieht das stellvertretende Opfer und das stellvertretend vergossene Blut seines Sohnes und spricht frei von der Sünde. Und dann kommt der Sohn raus, wie er gesagt hatte: Wartet in Jerusalem, 10 Tage nach der Himmelfahrt, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Zum ersten Mal wird der neue Bund, der gerade rechtsgültig gemacht worden ist, durch die Darbringung des Blutes im Allerheiligsten, wird nun rechtsgültig. Und zum ersten Mal erleben Juden, was Ezekiel und Joel verheißen haben und Jeremia: eine innere Erneuerung, die Befreiung von der ganzen Last des schlechten Gewissens, die Gewissheit, Gott wohnt in unserem Herzen, sein Geist hat uns rein gemacht, sein Geist wohnt in uns, die Geburtsstunde der neutestamentlichen, rein jüdisch-messianischen Urgemeinde. Und wenn wir das jetzt wissen aus dem Alten Testament, dann können wir überhaupt Apostelgeschichte 2 richtig verstehen. Und da wir Pfingsten haben, passt das perfekt heute Morgen, gehen wir jetzt in die Apostelgeschichte hinein und wollen diese Stellen jetzt einmal lesen unter Berücksichtigung dessen, was wir im Alten Testament jetzt vorstudiert haben. Apostelgeschichte Kapitel 2, ich lese die Verse 14 bis 21. Apostelgeschichte 2 ab Vers 14. Da trat Petrus auf, zusammen mit den 11, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Männer von Judäa und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen, hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist ja erst die 3. Stunde des Tages, nach jüdischer Zeitrechnung 9 Uhr morgens. Sondern das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt wurde. Denn es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über alle meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen, und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln, der Mond in Blut, ehe denn der große und schreckliche Gerichtstag des Tages des Herrn kommt. Und es wird dann geschehen, jeder, der den Namen des Herrn zu Zion anrufen wird, Joel, das hat Petrus hier nicht gesagt, wird errettet werden. Gab es denn damals zu Pfingsten eine kosmische Katastrophe, dass die Kräfte des Universums in Schwanken gerieten, wie die Propheten das für die Endzeit vorhersagen? War die Sonne plötzlich schwarz, Pfingsten? Nein. Das bedeutet, Petrus zitiert Joel und ist sich darüber im Klaren, dass der zweite Teil dieser Joel-Verheißung Pfingsten damals noch gar nicht in Erfüllung ging. Aber er begründet vor seinen jüdischen Zuhörern, warum das jetzt heute Morgen geschah, mit dem Zitat aus Joel. Und daran wird Folgendes deutlich. Petrus sagt, jetzt geschah heute Morgen, als wir 120 jüdische Männer und Frauen zusammen waren und der Heilige Geist auf uns ausgegossen wurde, eine ganz kleine Auswahl erlebte eine Voraberfüllung der Weissagung des Joel. Und er macht gleichzeitig, indem er den ganzen Text im Kontext zitiert, deutlich, dass das andere, was Joel in diesem Zusammenhang einer kompletten Geistesausgießung über das komplette Volk von vielleicht mehreren hunderttausend in der Zukunft damals noch gar nicht in Erfüllung gegangen ist. Wir lesen die Verse 37 bis 41. 37 bis 41. Als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und unsere jüdischen Brüder, was sollen wir tun? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jeshua HaMeschiach, zur Vergebung der Sünden, so werdet auch ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn auch euch gilt die Verheißung, rief Petrus, und euren Kindern aus Israel ergänze ich, und allen, die noch ferne sind, die der Herr dann später auch noch herzutun wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis, ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten gesetzesbrecherischen, mosaischen, bundbrechenden, verkehrten Gesetz Israels. Und die nun bereitwillig waren, sein Wort annahmen, ließen sich taufen, 3000 Männer, und dann am Ende von Vers 47: Der Herr aber tat täglich zu der Versammlung der Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Verstehen wir auch hier den Zusammenhang. Petrus verkündigt also die Wahrheiten über den Messias. Seinen Tod, seine Auferstehung, seine Predigt ist ja hier wörtlich wiedergegeben. Und dann fragen die jüdischen Zuhörer, sie sind getroffen. Petrus hat gesagt, vor wenigen Wochen habt ihr ihn hier gekreuzigt, abgesehen von den Gästen, die zum Pfingstfest hier, zur Pilgerschaft hier sind. Ihr habt ihn umgebracht und wir sind Zeugen, dass er von den Toten auferstanden ist. Und die Männer sind betroffen, die Zuhörer. Was sollen wir jetzt machen? Und der Jude Petrus sagt: Glaubet an Jeshua HaMeschiach. Glaubet, dass Jeshua der Messias ist. Und dann lasst euch taufen, lasst euch reinigen und drückt mit eurer Taufe aus, ein Ritualsystem und Bad, was man aus dem Ati auch kannte, dass ihr von euren Sünden gereinigt werden wolltet. Und wenn ihr als Juden bekennt und glaubt, dass Jeshua HaMeschiach der Messias ist, dass Jesus der Messias ist, und Gott ihn von den Toten auferweckt hat, und ihr kommt zu Gott und bittet um Vergebung eurer Übertretungen, dann werdet auch ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, wie wir heute Morgen vor 2-3 Stunden. Und dann sagt er, diese Verheißung, die galt zunächst euch und euren Vätern, aber Gott hat vor, irgendwann jetzt künftig noch viele herbeizurufen, zusätzlich aus der Ferne. Und diese aus der Ferne, das sind die Nationenvölker außerhalb des Volkes Israel. Und damals waren 3000 Männer allein, die sich taufen ließen. Da war was los an den Teichen von Jerusalem. Wir kennen die Stadt ja in den engen Gassen. Da drängelten sich die Tausenden, die zur Taufe anstanden. Da ging das rein, raus, rein, raus. Die Apostel hatten den ganzen Tag wahnsinnig viel zu tun. Und diese Gruppe von Personen, die nun aus Israel bekannten: Ja, Jesus ist der verheißene Messias. Er wurde gesandt zu unserer Erlösung. Er brachte das Sühnopfer dar. Er ist der verheißene Sohn Davids, der König des künftigen Königreiches Israel. Ja, wir glauben, Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Wir bekennen unsere Sünden und unsere Übertretungen. Diese Gruppe von messianischen Juden wird jetzt im griechischen Neuen Testament als Ekklesia betrachtet, bezeichnet. Der Begriff Ekklesia ist allerdings kein alttestamentlicher Begriff. Und wenn Lukas das Evangelium in Griechisch schrieb, dann hat er überlegt, meine Güte, welchen griechischen Begriff kann ich denn benutzen, um jetzt den Heidenchristen auch zu erklären, was die Gemeinde Gottes ist. Und ich sagte gestern schon, Jesus sprach nicht Griechisch. Er hat den Begriff Ekklesia mit Sicherheit niemals gebraucht. Und im hebräischen Neuen Testament wird da, wo das griechische Neue Testament mit Ekklesia übersetzt, ein alttestamentlicher Ausdruck gebraucht, den halte ich für viel besser, Koahila. Man kennt im AT die Edda, das ist die Sozialgemeinschaft Israels. Die Koahila ist die Kultgemeinschaft Israels. Das sind die aus Israel, die aus Israel herausberufen sind, aus dem erwählten Volk noch einmal herauserwählt, die berechtigt sind, vor den Thron des Heiligen zu treten und ihm zu dienen und ihn anzubeten und mit ihm zu leben. Das ist die Koahila. Und deshalb sprach Jesus, ich bin ganz sicher, als er zu Petrus sprach, du bist der kleine Petrus, der abschüssige Uferfels, jeder, der auf dir steht, der plumpst ins Wasser. Ich sage dir, auf Rassoe, auf einem uneinnehmbaren Festungshügel, der Christus selbst ist, baue ich meine Koahila. Und so entstand die hebräische Koahila aus jüdisch-messianischen Juden, einige tausend, die durch das Pfingsterlebnis zum Glauben kamen. Und diese Versammlung der messiasgläubigen Juden bezeichnet im griechischen NT als Ekklesia, eigentlich ein ähnlicher Ausdruck, der aber eigentlich vom Griechischen her etwas anderes bedeutete, nämlich eine politische Versammlung der Rechtsbürger eines griechischen Stadtstaates, Ekklesia. Aber es war ein Problem bei der Übersetzung in Griechisch, das jüdische Denken. Sie wird also im Griechischen bezeichnet als die Ekklesia und im Hebräischen NT Berit Chadasha. Neuer Bund steht da drüber, ich habe es zu Hause auch stehen im Bücherschrank, wird der Begriff Koahila, die Versammlung der gottesdienstlichen Kultversammlung der Herausberufenen, die geheiligt sind und die damit berechtigt sind, überhaupt dem Heiligen zu nahen und deren Sünden aber vorher grundlegend ausgelöscht werden mussten. Ich zitiere noch einmal Apostelgeschichte 3, 2,39, dass Petrus sagte, diese Verheißungen gelten zunächst euch, sagte er, und dann wird Gott sie übertragen später auf viele, die noch fern sind. Das waren die Nationen. So plante Gott, als er die jüdische Gemeinde gründete, Pfingsten nach der Kreuzigung, dass diese jüdische Versammlung in den nächsten Jahrzehnten zunehmend erweitert werden sollte durch immer mehr Menschen, die auch aus den Heidenvölkern an Jesus gläubig werden würden, an Jeshua HaMashiach, den jüdischen Messias, und die sollten der Gemeinde hinzugetan werden. Die erste Gemeinde war also eine Teilvoraberfüllung des neuen Bundes, des verheißenen neuen Bundes. Und deshalb ist der Begriff NT, Neues Testament, eigentlich heilsgeschichtlich irreführend. Deshalb sprechen wir von dem neuen Bund, der eine Voraberfüllung der Gemeinde ist. Eine Voraberfüllung ist die Gemeinde des neuen Bundes. Ich habe hier die Stellen nur nochmal aufgeschrieben, Apostelgeschichte 2, 15 bis 21, Joel 3, 1 bis 5. Wir haben diese Aussagen gerade ja schon behandelt und ich habe sie erklärt. Petrus begründete das Pfingstereignis mit dem Zitat aus Joel, aber Joel enthielt, haben wir gesehen, eine Doppelweissagung. Einmal die Ausgießung des Geistes auf das gesamte Volk Israel, sodass das Volk ein Volk weissagender Propheten werden würde, Männer und Frauen. Und gleichzeitig weissagte Joel eine gewaltige Katastrophe im Kosmoshimmel und über die gesamte Erde, die sogenannte 70. Jahrwoche Daniels, die große Katastrophe der Endzeit über Israel und die lebenden Nationen und nicht über die Gemeinde. Und er sprach, dass dann am Ende der Zeit zu Zion alle Völker das Heil finden. Wer in Zion dann bei der Wallfahrt, wenn sie alle zum Tempel erscheinen müssen, wir werden das nachher im zweiten Block sehen, wenn die Heidenvölker regelmäßig nach Israel wallfahren, die Wolke der Herrlichkeit sehen, am jüdischen Kult teilhaben, werden noch viel mehr Völker zum Glauben kommen als jetzt zur Zeit der Gemeinde. Denn dann werden noch mehr, den Namen Jahwes anrufen, den sie sehen in der Schechina. Und sie werden erkennen, Israel ist das gesegnete priesterliche, königliche Volk. Und sie werden zum Glauben kommen und Jahwe anrufen. Und dann werden noch viel mehr gerettet werden. Der neue Bund findet also in der Qahila, in der Ekklesia, nur eine Voraberfüllung. Und dieser neue Bund findet seine Vollerfüllung erst zur Zeit des tausendjährigen Reiches. Das ist nachher unser zweites Thema. Jetzt wollen wir das abschließen mit einer Stelle aus dem Epheserbrief, der jetzt ganz wichtig ist, auch zum Verständnis der Bibel. Und wir wollen ja erreichen, dass wir lernen, heilsgeschichtlich differenziert, sorgfältig die Bibeltexte zu lesen, zu verstehen und auch auszulegen und zu erläutern in Predigten. Und dazu schlagen wir jetzt in diesem Zusammenhang noch Epheser Kapitel 3, 1 bis 10 auf. Und ich lese den Text jetzt erst einmal. Deshalb bin ich, Paulus, der Gebundene, der Sklave Jesu Christi für euch, die Heidenvölker. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft, der ökonomischen Einteilung der Gnade der Heilsgeschichte Gottes gehört, die mir speziell für euch als Heidenapostel, für euch, für die Heiden anvertraut ist. Dass er mich das Geheimnis der Ekklesia, durch Offenbarung wissen ließ, wie ich es jetzt kurz zuvor, Kapitel 1 und 2, beschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr das lest, ich hoffe, ihr lest Epheser 1 und 2 gründlich, wenn ihr das lest, könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht kundgemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten, die Apostel waren gleichzeitig Propheten, weil sie Offenbarungen und Visionen hatten, wie die Propheten im AT, durch den Geist geoffenbart worden ist, nämlich folgenden Inhaltes, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leibgehörige und Mitteilhaber seiner Verheißungen an Abraham, die Väter, sind in Christus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten unter den Heiligen, ich war ein Mörder von Christen, mir, dem Geringsten, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen, um alle darüber zu erleuchten, was die Haushalterschaft ist, die als Geheimnis seit Ewigkeiten in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Christus, damit jetzt vor der unsichtbaren Welt der Finsternis, der Dämonie, den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen, in den Himmelsregionen, durch die Ekklesia die unvorstellbare Weisheit des Handels und Wirkens Gottes deutlich gemacht werden sollte. Wir werden beobachtet, ununterbrochen. Nicht von der Stasi, auch nicht vom Bundesnachrichtendienst, aber von der unsichtbaren Welt der Finsternis. Und die unsichtbare Finsternis, die Gott und das Evangelium und seine Kinder hasst, kann nur staunen, was Gott da gemacht hat. Menschen aus allen Völkern gerettet, aus der Macht der Finsternis herausgerufen, zusammengeschlossen zu einer neuen Heilskörperschaft im Geist, die Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir sind ein Fremdkörper in dieser Welt, ein Bollwerk gegenüber dem Bösen, vor allen Dingen, wenn wir unseren Weg gerade gehen. Und was Paulus hier sagt, hört mal, er schreibt an eine heidenchristliche Gemeinde in Ephesus, ihr habt doch auch schon davon gehört, bevor ich euch den Brief schrieb, ich war auch schon ein paar Mal bei euch, ich habe euch das erklärt. Christus hat mich vor Damaskus berufen und hat mir gesagt, ich möchte, dass du mein besonderes Werkzeug wirst, um mein Wort zu Israel einmal natürlich zu tragen und auch zu allen Heidenvölkern. Und ich zeige dir jetzt, und Paulus beschreibt das im Galaterbrief, er sagt, ich war in einer Vision, in mehreren Visionen, ich war entrückt bis in das Himmelreich. Ich hörte Worte, die man gar nicht übersetzen kann in menschliche Sprachen. Und ich bekam dort eine Lehre mitgeteilt, folgendermaßen, habe ich in Epheser Kapitel 1 und 2 zusammengefasst, dass Gott einen Plan hatte.
schon vor der Schöpfung, bevor Israel existierte, eines Tages neben Israel ein zweites Volk zu schaffen, das Wunderwerk der Gemeinde aus Juden und Heiden, aus allen Völkern der Erde. Und dieses Geheimnis, dieser heimliche Plan, den Gott wie ein Geheimdienstler durch ökonomische Vorbereitung verschiedener Heilzeitphasen dann in Christus verwirklichen wollte, dieser Plan war vorher überhaupt noch nicht bekannt gemacht worden. Der ist erst jetzt durch uns, durch mich speziell, sagt Paulus, den Heidenapostel, bekannt gemacht worden. Das ist eine Rückschließung, dass Jesus noch nicht über die Gemeinde aus Juden und Heiden sprach. Klar, weil Paulus sagte erst, mir ist das gegeben worden. Und jetzt geht mein Wort um die Erde. Er reiste durch das ganze Römische Reich und erklärte diesen Heilsplan. Alle aus den Heidenvölkern. Er ging immer in der Synagogen, weil da auch viele Proselyten waren, die am Judentum Interesse hatten, konnte er gut anknüpfen. Und durch diese Verkündigung wurde die Gemeinde Gottes in der ganzen Welt gebaut. Und auch wenn Paulus schon lange tot ist, seine Briefe und die Verkündigung des paulinischen Evangeliums, der Glaubensgerechtigkeit allein durch den Glauben an Christus, Vergebung der Sünden, unauflösliches göttliches Leben, hinein integriert in die Gemeinde Gottes, berufen zum ewigen Heil, das schon Abraham verheißen wurde. Diese Botschaft des Paulus wurde milliardenfach hoch Milliarden in dieser Welt unter allen Völkern verkündigt. Milliarden zahllose Menschen aus allen Stämmen und Sprachen und Zungen und Kulturen der Welt wurden Christen. Und durch diesen Mann baute Gott die Gemeinde des lebendigen Gottes, die so lange in der Welt existiert, bis sie entrückt werden und dann Gott schlagartig mit Israel den Rest der Heilsgeschichte in dieser Welt zu Ende führt. Und so müssen wir uns darüber im Klaren sein, und damit schließen wir diesen Teil. Wo finden wir die verbindliche Dogmatik und die verbindliche Praxisanweisung für die Gemeinde? Im AT? Im Gesetz Mose, bei den Propheten, in den Evangelien oder in den paulinischen Briefen, ergänzt durch andere apostolische Schriften. Wo finden wir die Lehre über die Gemeinde? Wenn es zum Beispiel in der Gemeinde ein Problem gibt, eine Frau darf keine Hosen tragen, wo finden wir diese Aussage? Im Gesetz Mose. Da ist diese Formulierung so: Ein Mann soll keine Frauenkleider tragen, eine Frau keine Männerkleidung, um klare Geschlechter auseinanderzuhalten, um Transvestismus und Genderismus zu unterbinden. Aber nirgendwo im NT gibt es Kleidervorschriften, außer die, dass Petrus sagt, eine Frau soll sich schicklich und sittsam kleiden. Das kann von Kultur zu Kultur sehr unterschiedlich sein. Aber es gibt keine Festlegung, die Aussage, dass eine Christin keine Hose tragen kann. Wenn ich also so eine Frage in der Gemeinde klären muss, wo muss ich denn hingucken? In die Briefe des NT. Und wenn da nichts steht, dann habe ich die Freiheit. Steht denn im Neuen Testament, welchen Autotypen ich fahren darf und wie groß mein Haus sein darf, das ich baue? Nein, ist im NT nicht vorgeschrieben. Und so haben wir im Neuen Testament wunderbare Freiheiten. Christus wohnt in uns und verwirklicht den Gehorsam gegenüber Gott. Wir sind zur Freiheit berufen, wir stehen nicht unter dem Gesetz Mose. Wir haben ewiges, unauflösliches Heil. Wenn ich eine Frage beantworten will, die das Christenleben betrifft, eine dogmatisch markante und wichtige Frage, wie hat sich die Gemeinde zu gestalten? Maskenpflicht und die Vorschriften des Staates oder das, was Gott über die Gemeinde sagt? Heilsverlust oder Heilsnichtverlust? Wenn ich auf solche kritischen Fragen eine Antwort haben will, wo muss ich hingehen? In die Briefe des Neuen Testamentes, in die Briefe der Apostel. Und wenn dort nichts konkret festgelegt ist, haben wir Freiheiten in unserer Gestaltung unseres persönlichen Lebens und des Gemeindelebens. Aber wenn da etwas angeordnet ist, haben wir es zu tun. Und wenn wir eine dogmatische Antwort auf eine wichtige dogmatische Frage haben wollen, müssen wir in die Briefe der Apostel gehen. Dort ist alles gesagt, was wir für das Gemeindeleben wissen. Wir schließen diesen Teil ab. Die Zeit der Gemeinde des Neuen Bundes aus Juden und den Nationen als zweites Volk neben dem alttestamentlichen Bundesvolk Israel, die endet mit der Entrückung der Gemeinde. Und es mag jetzt manchen auch ein bisschen provozieren, Jemand sagte mir noch vor 3 Tagen am Telefon, Michael, du musst das ein bisschen barmherziger formulieren. Manche denken ja ein bisschen anders. Du musst das dann auch begründen. Machen wir heute Abend beim Lagerfeuer oder wenn ihr wollt, gleich noch. Ich bin davon überzeugt, dass die Gemeinde vor der großen Trübsal entrückt wird. Es gibt etliche Stellen, wenn wir uns auf Daniel berufen, wenn wir die Thessalonicher Briefe sorgfältig mal lesen, wird das nämlich da drin ganz klar gesagt. Wir stützen uns auch auf die Offenbarung, die Sendschreiben, die Ältesten vor dem Thron und dann geht's unten los mit den Siegelgerichten. Also da gibt's verschiedene Argumente, die meines Erachtens ganz klar dafür sprechen, dass wir nicht in die große Trübsal müssen, zumal wir ohnehin nicht ins Gericht kommen, weil Christus das für uns ja schon getragen hat, ist ja längst erledigt. Und so sage ich persönlich, barmherzig, wenn ihr anders denkt, der Herr wird es euch schon noch beibringen, sagt Paulus in einem der Briefe. Also ich formuliere das jetzt sehr barmherzig, hat mir ein Leiter einer Gemeinde, ein Sinti aus Hamburg, wo ich dann im Herbst bin, eine prophetische Woche, hat mir das gesagt, Michael, mach das, bei uns denken die teilweise auch anders, du musst das dann ganz vorsichtig formulieren. Mache ich jetzt auch, ganz vorsichtig. Ich glaube also, dass die Zeit der Gemeinde endet mit der Entrückung vor der großen Trübsal, siehe die Thessalonicher Briefe, besonders Kapitel 4 im 1. Und dann endet die Zeit der Gnade mit dem Gericht der Katastrophe der großen Trübsal über alle lebenden Nationen und das lebende Israel. 2000 Jahre lief das Evangelium des Paulus um die Welt. 2000 Jahre konnten die Völker hören. Und so endet auch diese Zeit im Gericht, in dem Gott sagt, so, alle Völker hatten die Möglichkeit, und weil sie nicht hören wollten, bis auf einen kleinen Rest, der trotzdem noch so zahlreich ist, dass wir sie mathematisch gar nicht erfassen können, werde ich die Menschheit richten. Und dann beginnt der letzte Abschnitt der Heilsgeschichte nach der Katastrophe der großen Trübsal, die Aufrichtung des Millenniums des tausendjährigen Reiches. So, jetzt würde ich sagen, machen wir 10 oder 5 Minuten Pause. 10? Okay, bei der Toilette müssen wir anstehen. Ich würde sagen, wir machen lieber 10 Minuten Pause. Und dann gehen wir in das letzte. Und das, finde ich, ist eines der faszinierendsten Themen der Bibelgeschichte, das tausendjährige Reich.